Willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
Ich hab schon wieder auf Play gedrückt.
Passt, es geht schon wieder los.
Das ist mein Job nämlich immer. Das wisst ihr gar nicht. Ich hab den Computer da vor mir.
Naja, vielleicht ist das schon aufgefallen, weil du liest dann immer vor, wenn man am Computer was Komisches steht. So wie jetzt Gewitterwarnung.
Der ist schon vorher da gestanden. Aber was ich Komisches zwischendurch vorher gelesen habe, Speicherplatz verbleibend, Aufnahme 433 Stunden und 11 Minuten. Was tun wir, wenn wir dich voll gequatscht haben?
Ist das von dem Bodici?
Nein, von dem.
Aha. Ja, dann müssen wir eine komplett neue Ausrüstung kaufen. Ne? Dann haben wir den Laptop aus dem Fenster.
Naja, da haben wir ja so viel eingenommen dann durch unseren Podcast.
Ja, genau. Ja, dann brauchen wir noch mehr Sponsoren. Irgendeinen großen brauchen wir dann. Proli oder...
Naja, Marlboro haben wir ja schon Marlboro. Gefragt,
den haben wir schon beim Rauchthema. Da haben wir nicht gesponsert, den sponsern sie uns
ja,
alle.
Wir haben nie ein Chick-Buckel gehabt, aber es wird schon wieder teurer, das Chick-Buckel, habe ich gegessen.
Echt?
Ja.
Hast du herausgefunden, wie viel das kostet?
Ja, merkst du mir aber nie, weil ich es nie brauche.
Ach Gott.
Ja, was soll ich sagen? Aber es ist...
Wenn du dir nicht alles in deine Notizbücher alleine schreibst.
Ja,
nein, wir vergessen alles, gell?
Nein. Aber ich darf.
Natürlich, wir sind ja schon fortgeschrittenen Alters. Ja. Da kannst du
schon 30, da geht schon noch, da geht schon wieder alles.
Aber jetzt einmal Hallo zur 20. Folge eigentlich. Eine runde Folge haben wir, gell?
Eine runde Folge. Es gehört wieder angestoßen, Lisa.
Eigentlich gehört es wieder angestoßen. Jetzt nehmen wir wieder unser Wasser. Chin-chin.
Chin-chin. Hat nehmen wir gern
Aber irgendwann, also zur welcher Folge kann man dann wirklich einmal anstoßen?
100.
Wir haben es immer versammt.
Nächstes Mal werden wir uns ein Aperol richten oder so. Oder ein Lillet.
Das werden wir jetzt wirklich machen.
Ja, es ist soweit. Ich glaube, jetzt müssen wir umschwenken zum Alkohol.
Jetzt wird es dann noch lustiger.
Und eigentlich, gell, fangen wir diese 20. Folge recht lustig an, aber wir haben eigentlich ein sehr ernstes Thema.
Eigentlich haben wir ein voll ernstes Thema.
Wie kriegen wir da die Kurven, Lisa?
Ja, wieder mal gar nicht.
Nein,
also, wir sind wieder mal wieder Schwenker.
Also wir schwenken in Richtung gesunden Untersuchungen oder Vorsorgeuntersuchungen und wir sprechen ein bisschen über den Krebs heute.
Hätten wir uns gedacht.
Und natürlich haben wir wieder ein Organ der Woche mitgebracht, und zwar die Lymphknoten. Die werden wir nachher dann...
So hast du alles gespoilert.
Was?
Jetzt ist überhaupt keine Überraschung.
Du schnitt noch.
Cut, alles ausgeschnitten.
Sonst schalten sie jetzt ab.
Wir müssen so einen Einspüler machen. Achtung, Spoiler, Alert. Ich mag nicht so einen ganzen Plan.
Aber wir gehen jetzt in die Tiefe, gell?
Gehen wir jetzt einmal in die Tiefe.
Boah.
Jetzt hat sich fast das Glas lauert.
Das hätte man nicht ausschneiden können.
Nein.
Das ist dann nicht.
Vielleicht über den Laptop drüber, dann ist er wirklich in der Roffel.
Vergessen wir die 433 Stunden, was noch. Das ist gleich. Können wir gleich neu kaufen. Aber wir beginnen jetzt mit der Vorsorge. Lisa, gehst du jährlich zur gesunden Untersuchung?
Ja.
Brav. Ich nicht.
Ich gehe schon wegen meiner Nieren, damit ich das ein bisschen im Blick habe, weil ich habe ja nur eine, weißt du?
Ja, aber machst du da wirklich eine gesunden Untersuchung oder gehst du nur zu einem Nierendoktor?
Nein, ich bin bei meiner Hausärztin. Die mag ich total gern, weil sie sehr genau ist und das ein bisschen umfassender macht. Weil manche schasseln dann da immer recht kurz ab, muss ich sagen. Aber sie ist dann nicht so. Und je nachdem, also ich mache die Nierenwerte auf jeden Fall mit. Schilddrüsen interessiert mich immer ein bisschen. HB1C schon in meinem Auen, weil ich das familiär auch habe mit dem Diabetes. Also meine Oma hat ganz früh einen Diabetes Typ 2 schon entwickelt. Und... Ja, und deshalb lasse ich das schon immer wieder anschauen. Dann war mir ja die Frage, was der Schwangerschaftsdiabetes? Ich meine, das hat sich dann nicht bewahrheitet.
Haben wir zu spät gegessen, gell?
Da habe ich mein Brötchen einfach spät gegessen. Und ich habe das dort aber denen gesagt.
Warte, weil man die Organe noch schon wo gehörst du jetzt oder nein?
Das schlagt es immer auf. Zu jeder vollen Stunde. Ja, nein, da hat sich das Gott sei Dank nicht bewahrheitet, aber... Es kann natürlich sein, genetisch, dass ich da trotzdem ein bisschen anfälliger bin, prinzipiell. Ja. Deshalb lasse ich das schon anschauen.
Es ist ja grundsätzlich, sollte einmal im Jahr, ab dem 18. Lebensjahr, wird es empfohlen, dass man eine gesunde Untersuchung macht. Und ich habe schon ein paar Mal eine gemacht, aber durch das, dass ich jetzt so viel bei Ärzten sitze, habe ich irgendwann einmal die Schnauzen voll, weil man muss auch dazu sagen, sämtliche Blutabnahmen, sämtliche Dinge, EKGs und so weiter, es wird ja immer geschrieben bei mir irgendwas. Oder
das
was
stimmt.
Dann, also ich habe ja, also dass da jetzt irgendwas...
Na, sein Körper kennt gar keiner so genau wie du.
Nein. Und wenn mir dann mein Hausarzt anredet und er eh auch sehr...
Aus dem gesunden Untersuchung passt zu dir ja nicht. Weil du hast immer irgendein Lein.
Stimmt. So wie jetzt aber am Narkosearzt sitzen und dann kannst du extra Systolen auf einmal.
Das habe ich auch schon gehabt.
Ja, aber ich habe es noch immer. Also es
echt? Spürst du das? Das Stuppern?
Ich spüre es wirklich. Also ich muss ehrlich sagen. Und ich
habe es auch gespürt. Aber ich hab mir da auch gedacht, gleich wie du, eben mit so Lachen, wo du mir die Sprachnachricht geschickt hast. Weil du gesagt hast, ja, irgendwie hast du das eh schon gespürt, dass das Herz so stuppert. Und mir ist ganz gleich gegangen. Aber ich habe auch nicht reagiert. Ich habe mir gedacht, geht vorweg.
Augen zu und durch.
Ich meine, so blöd ist man, obwohl man eh einen Gesundheitsberuf hat.
Ja.
Aber man denkt sich trotzdem, scheiße.
Naja, und vor allem mir war es bewusst. Ich habe einen sehr viel Stress gehabt, körperlich-seelischen Stress einfach auch gehabt in der Zeitfenster jetzt da, wo man weiß, dass so Extrasystolen, also zusätzliche Herzschläge oder das Herzstolpern, wie so ein umgangssprachliches Ding, dass das schon öfters auftreten kann und eben gedacht, okay, war halt stressig irgendwie und so habe ich das für mich ein bisschen erklärt in meinem Hirn, gell? Und ja, es ist dann aber nicht weggegangen und dann hat er zu mir gesagt, der Narkosearzt, jetzt schreiben wir EKG und ich so, nein, ich passt ja schon. Und dann sagt er, wie er EKG geschrieben hat, und sagt er, die Extrasystolen merken es eh nicht und ich dann so, wenn ich ehrlich bin, ja. Und dann sagt er, gut zu wissen.
Und du hast dir gedacht, ich sag's einmal, weil...
Er hat gesagt, es ist gut zu wissen, nicht, dass wir während der OP dann draufkommen, dass das jetzt auftritt, sondern nein, das passt ja eh alles. Aber ich habe auch ganz brav schon bereits bei einer Kardiologin einen Termin ausgemacht, weil...
Brauchst du 14 Stunden EKG?
Ich würde gerne das machen.
Ja.
Ich würd gern
oder Belastungs-EKG?
Nein, wir fangen mal in 4 Stunden. Tun wir jetzt nicht gleich Vollgas anfangen. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse es mir anschauen, weil er gesagt, du das ein bisschen, weil ihm die Situation erklärt, was passiert ist und was alles so Thema ist bei mir in meinem Leben. Und dann sagt er, ja, das kann Stress eben sein.
Auch Hormone prinzipiell. Also bei mir haben sie dann gesagt, in der Schwangerschaft kann das auftreten durch die Hormone. Und bei mir war es dann nachher wieder weg.
Ja, ich bin nicht schwanger. Also
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Aber wir werden uns überraschen lassen, was dann rauskommt. Ich würde es einfach gerne nachher dann abgeklärt haben. Wenn nachher dann nichts mehr ist, dann bin ich eh glücklich, wenn ich sage, ich bin wieder ausgeglichen und bin in meinem Qi wieder angekommen. Aber ja. Also ich merke es definitiv. Aber solche Dinge kann man bei einer Vorsorgeuntersuchung herausfinden. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man wirklich schaut, dass man zur gesunden Untersuchung geht. Was bei uns jetzt in Unternehmen sehr cool ist, wir kriegen diese Stunden, wenn man eine nachweisliche gesunden Untersuchung macht, als Arbeitszeit quasi im Dienstplan eintragen, weil sie das unterstützen wollen. Und das finde ich mega cool von Unternehmen, die das unterstützen. Und dann sagt man, okay, cool, kann ich vereinbaren. Natürlich kannst du nicht den ganzen Tag blau machen, weil einen ganzen Tag dauert das nicht.
Ich weiß gar nicht. Also ich kenne das auch von mehreren Unternehmen und manche kriegen dafür einen Sonderurlaubstag.
Ja, es ist, bei uns ist es auf 2 Stunden, ist es, weil du hast ja meistens 2 Termine und auf diese 2 ist es dann aufgekappt. Also das, die Richtlinie, aber die gehen
wir
jetzt nicht.
Aber da kann man noch schon im Betrieb, wenn man vielleicht in einer größeren Firma ist, weil die haben das meistens, dann kriegt man auf diese Stunden.
Ja.
Und ich werde ganz oft gefragt, von den Mitarbeitern, von den Firmen, was sie arbeitsmedizinisch betreut, dass man sagt, okay, wieso macht das nicht die Arbeitsmedizin, wenn man dort ist? Und das Problem ist, dass ein Arbeitsmediziner das prinzipiell nicht verrechnen kann mit der ÖGK.
Ja.
Und es gibt zwar Arbeitsmediziner, die das machen und auch machen können, wenn die nebenbei ein Privat-Ordi oder überhaupt irgendein Ordi angemeldet haben, weil dann lassen die das über die Ordination laufen, prinzipiell. Aber die Arbeitsmedizin hat prinzipiell nichts mit der gesunden Untersuchung zu tun. Obwohl es richtig cool wäre, also prinzipiell würden die Arbeitsmediziner das ja gern machen und das einfach mit der ÖGK verrechnen, weil dann könnten die Leute einfach während der Arbeit sie das einteilen. Oder dass du kurz vorher kommst oder nach dem Dienst zum Beispiel und einfach schnell die Blutabnahme einmal machst.
Ja.
Weil dann wäre das viel zugänglicher, weil dann musst du nicht extra wo hinfahren. Und bei der Arbeitsmedizin hättest du halt den Vorteil, dass du nicht beim Hausarzt sitzt und da vielleicht lang warten musst, weil da hast du ja meistens geplante Termine. Also selten, dass da jetzt ein Organotfall ist und du weg musst, sondern du hast wirklich rein geplante Termine und du kannst die Leute echt zeitgerecht behandeln.
Ja.
Und das wäre halt dann noch viel zugänglicher, glaube ich, wenn du da wirklich in das Setting Arbeitsplatz gehst.
Das auf jeden Fall. Das ist sicher ein cooler Denkanstoß. Vielleicht kannst du irgendwer mitnehmen.
Ich hoffe, dass das irgendwann ändern und dass da eben diese Verrechnungsmöglichkeit mit den Krankenkassen irgendwann kommt, dass man sagt, okay, dadurch, dass es eh immer weniger Hausärzte gibt, übergibt man halt den Arbeitsmedizinern den Versorgungsauftrag ein bisschen mit. Das wär's. Genau. Was hast du noch außer der gesunden Untersuchung?
Was habe ich noch?
Hast du ja voll ausgearbeitet.
Ja, voll nicht, aber ein bisschen. Was haben wir uns aufgeschrieben? Was ein bisschen untergeht, es wird immer nur diese gesunden Untersuchungen thematisiert, aber Vorsorgeuntersuchung, Hautkrebs und Muttermalkontrolle, das ist so ein Punkt, der was extrem vernachlässigt wird.
Ja, total.
Von sehr, sehr vielen. Und eigentlich sollte man auch einmal im Jahr eine Muttermalskontrolle durchführen lassen.
Ja, mache ich. weil ich richtig, richtig viel Muttermal habe.
Ich mache es auch.
Ja, also ich habe ja ganz viel Muttermale und ich muss mir auch regelmäßig, also es kommt immer wieder vor, dass ich mir eins entfernen lasse.
Mhm.
Nicht nur, weil es mir vielleicht optisch stört, das kommt auch immer wieder vor, sondern auch, weil man sagt, okay, das ist eventuell ein bisschen komisch. Also ich habe erst voriges Jahr eins entfernen lassen, weil die Hautärztin gesagt hat, sie weiß nicht, sie glaubt jetzt nicht, dass es was ist, so in Richtung Karzinom, aber es schaut einfach komisch aus und das gefällt ihr nicht.
Weg damit.
Dann habe ich gesagt, bitte, dann tun wir es aus. Aber wir werden nicht warten, bis wirklich ein Karzinom zum Beispiel draus wird.
Richtig.
Und ja, ich muss sagen, man muss, also ich plane das immer schon am Anfang des Jahres, schaue ich, welche Ärzte brauche ich, weil einmal Gesundenuntersuchung und einmal zum Hautarzt.
Ja.
Und einmal gehen.
Ja.
Das sind die drei Ärzte und einmal Zahnarzt. Also vier Ärzte und das teile ich mir halt auf, dass sie zu annehmen. Nein, muss ich sagen, da bin ich wieder ein bisschen nachlässig. Aber da war ich ja jetzt da Beratung. Ja. Ich möchte mir gerne die Augen lasern lassen. Mhm. Weil es fängt mir an, die berühren mittlerweile. Und ja, da war ich schon bei der Erstberatung und ich werde berichten, wie das ausgeht.
Spannend.
Weil ich bin schon ganz oft jetzt auch darauf angeredet worden, was da rausgekommen ist und ob ich das machen lasse und wo ich es machen lasse. Und
meine Mama hat es gemacht.
Echt? Deine Mama hat es auch gemacht?
Mhm.
Und wo war sie? War sie in Graz?
Nein, in Güssing.
Aha. Ja, spannend.
Mhm.
Ist es schon länger her?
Im Juli, glaube ich, wird es ein Jahr.
Ach so, noch gar nicht so lang?
Mhm.
Ja, cool.
Frag sie mal.
Ich habe jetzt mal die Vor- und
Hast du meine, die Nummer von meiner Mama?
Nein, die Nummer habe ich gar nicht.
Ja.
Nein, wirklich nicht. Nein, ich habe es. Nein.
Ich habe es dann kommuniziert per E-Mail, oder was?
Wir haben uns getroffen im Kindergarten. Wirklich, jetzt bei der Vernissage.
Okay.
Ja.
Wenn ich das jetzt so glaube, dann nehme ich das jetzt.
Ja, ja, es ist auch so absurd, dass wir uns bei einer Kindergarten-Vernissage getroffen haben, aber es ist wirklich so passiert. Auf jeden Fall, ich komme theoretisch in Frage, weil sie müssen sich ja vorab so eine Untersuchung machen.
Ja.
Und da schauen sie an, ob zum Beispiel die Hornhaut dicke ausreichend ist. Mhm. Und ich habe so gehofft, dass das ja passt und das passt. Also und ich bin jetzt kurz davor, ich habe mir gedacht, vor ihrer Hochzeit.
Fingers crossed.
Fingers crossed. Vor ihrer Hochzeit habe ich mir gedacht, wird es noch gut passen.
Aber nicht am Tag davor.
Nein.
Bitte mein Kleid gleich richten.
Das muss ich schon gut. Nein, du siehst den Nachtag eh sofort gut.
Ich weiß, ja.
Aber das Problem ist, man kann sich dann circa einen Monat nicht schminken, sondern man kann Make-up auf tun. Also keine Mascara, weißt du?
Schlecht, Lisa.
Ja, dann würde ich ein bisschen Mascara und vielleicht bei der Hochzeit, was dann bist du irgendwie da. Und so bei den Fotos als Beistand.
Wenn du so viel rehst, was nicht, das ist ja nichts.
Stimmt, dann kannst du zumindest die Mascara nicht verlaufen.
Ja. Schaust nicht aus wie ein Waschbär nachher.
Genau, dann bin ich zumindest kein Waschbär.
Du nimmst meine Kosmetikerin und die hat ja wasserfestes auf.
Ja, natürlich.
Das.
Na, das
dann
sowieso.
Dann sind wir safe.
Das sowieso. Genau.
Jetzt haben wir wieder voll
abgedriftet. Jetzt haben wir mega abgedriftet. Aber das kommt bei uns mal, weil eigentlich wollte man ja über Vorsorge reden. Aber ja, Augenarzt wäre eigentlich auch ein Thema.
Ja.
Sollte man auch gehen. Das mache ich nicht. Also ich mache wirklich Hautarzt, Gesundenuntersuchung, Gyn. Und was haben wir noch gesagt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Zahnarzt. Zahnarzt finde ich eigentlich auch wichtig.
Zahnarzt
ist einmal so Zahnreinigung und so.
Also mache ich zweimal im Jahr.
Echt? Kommst du dazu?
Ich komme
wieder nicht dazu.
Das mache ich zweimal im Jahr, habe ich immer schon die Termine ausgemacht.
Mm.
Und das, ja, das ist so
ein Das ist echt ein Life-Changer, wenn man einfach die Termine schon voll früh ausmacht.
Also wir können euch jetzt ein bisschen einen kleinen Gedenkanstoß machen. Schnappt euch ein Handy und ruft eure Ärzte an, wo ihr sagt, wir brauchen einen Termin.
Ja. Also, wann war es das letzte Mal Zahnarzt, Zahnreinigung, Hautarzt? Hautarzt ist wirklich...
Frauenarzt.
Ja, Frauenarzt, Papabstrich machen, ist auch mega wichtig. Bloß die Männer, ich glaube, da hast du auch was aufgeschrieben,
genau,
oder?
Genau, aber die Männer sind anscheinend nicht so anfällig wie wir Frauen, weil wir müssen das ja alles jährlich irgendwie machen. Aber in den Guidelines wird wirklich empfohlen, Männer ab dem 50. Lebensjahr erst richtig aktiv zu werden. Vorher wird es schon, dass sie sagen, bitte Gesundenuntersuchungen und so weiter. Weil natürlich, wenn oder man ist irgendwie familiär belastet, dass man sagt, okay, das Krebsrisiko
oder Karzinom oder
genau, so dann wird es natürlich vorher empfohlen, dass man schon bereits im jüngeren Alter regelmäßig zu einem Urologen geht. Aber es wird wirklich erst eine Koloskopie, also eine Darmspiegelung, und Urologen bezüglich Prostata-Krebs empfohlen, dass man das jährlich durchführt.
Mhm.
Also vorher gar nicht, das hat mich gewundert, aber eben wirklich nur, wenn
ja, mit 50 steigen gewisse Risiken rapide an. Also wenn man die Statistik anschaut, das ist richtig arg, ab 50 geht's los.
Ey, aber wir Frauen...
Ob es jetzt ein Cholesterin ist, ja, das stimmt im Vergleich, weil aber auch Brustkrebs, da sieht man, dass es vor allem ab 30 so ansteigt.
Ja.
Und deshalb ist es bei uns Frauen, dass wir jährlich das Papabstrich machen und das schon recht früh. Und bei den Männern sieht man vor allem, dass es ab 50, so mit Herzinfarkt, Schlaganfall, Darmgeschichten. Also das ist da, steckt da irgendwie so rapide an. Also und darum ist es auch ab 50 empfohlen. Und viele haben ja Angst vor einer Koloskopie, vor einer Darmspiegelung.
Mhm.
Wobei mittlerweile finde ich, dass das mit der Sedierung richtig gut hinhaut. Also man kriegt dann nichts mehr mit. Das Einzige, was unangenehm ist, ist vielleicht die Entleerung. Also dass man vorher wirklich was nehmen muss, so Abführmittel, damit man einfach gut endoskopieren kann.
Aber ein kleiner Side-Fact, sage ich jetzt auch, ich kenne jemanden aus Slowenien und in Slowenien wird das ohne eine Sedierung noch immer noch durchgeführt.
Echt?
Ich schwöre.
Ja, das ist schier. Ich weiß noch, dass mein Opa, die waren da sehr genau, eigentlich meine Großeltern, und haben da schon recht früh mal angefangen, wirklich die Darmspiegelungen und so weiter machen. Und ich weiß noch, dass er erzählt hat, dass das früher echt schlimm war.
Mhm.
Wo das von vorne einfach noch nicht so war mit der Sedierung und man da einfach ein paar Sachen mitkriegt und so. Das ist, und dann ist er jahrelang nicht gegangen, weil er gesagt hat, nein, das taugt mir überhaupt nicht, die Untersuchung.
Ist sicher nicht so,
dass nein, sind beide noch nicht gegangen, aber danach. Also mittlerweile funktioniert das richtig, richtig gut.
Ja, und das ist auch zu empfehlen und das legen wir wirklich jedem ans Herz, dass man diese Vorsorgeuntersuchungen wirklich durchführt.
Ja.
Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi, die göttliche Essenz des Lebens.
Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche, veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at.
Ich meine, man muss sagen, die Vorsorgeuntersuchung gibt es ja, weil man versucht, wenn jetzt jemand wirklich zum Beispiel einen Krebs hat, dass man den so früh wie möglich entdeckt.
Mhm.
Es gibt natürlich immer wieder Krebsarten, wo man sagt, okay, man kann 2 Monate vorher dort gewesen sein.
Ja.
Und dann plötzlich hat man vielleicht irgendeinen Krebs. Das kann jetzt Brustkrebs sein, das kann ein Pankreaskarzinom sein und es kann oft richtig, richtig schnell gehen.
Richtig.
Das heißt, man kann auch richtig Pech haben natürlich, aber man kann auch richtig Glück haben und es kann ein Zufallsbefund dann sein und man ist gut therapierbar und man hat das dann relativ, relativ schnell über die Bühne gebracht, sage ich jetzt einmal.
Ja, und das ist ja, wo man sagt, wir gehen immer von der besseren Seite aus.
Ey, das ist so das Ziel durch die Vorsorgeuntersuchung, dass man sagt, wenn jemand was hat, erkennt man das so früh, dass der richtig gut nach therapierbar ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich weiß nicht, welche Erfahrungen dass du so gemacht hast. Also ich bin jetzt richtig gespannt, wenn wir über das Krebserkennen sprechen, beziehungsweise über die Symptome. Ich meine, vielleicht gehen wir die vorher durch. Aber ich habe jetzt auch, Symptom steht jetzt nicht dabei oder auch Ursache. Aber da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Aber sagen wir mal, was so die Kardinalsymptome sind, weil es gibt natürlich unterschiedliche Krebserkrankungen und jede macht natürlich ein bisschen spezifische Symptome, aber was fast immer vorkommt, darum sagt man Kardinalsymptom, ist zum Beispiel die Gewichtsabnahme.
Aber jetzt muss ich vorher noch ganz kurz was einwerfen.
Wirf was ein.
Ich wirf das jetzt ein, wenn wir jetzt so diese Symptome durchgehen und es ist jemand dabei, der jetzt da ein Symptom hat, wie Müdigkeit, Erschöpfung oder Gewichtsverlust, ungewollter, heißt es nicht automatisch, dass ihr bitte Krebs habt. Also das ist jetzt bitte, nein. Aber ja.
Mhm.
Es gibt Leute, die dann natürlich das...
aufgeregt sind und sie denken, scheiße, da stimmen jetzt 2, 3 Sachen.
Genau, also bitte das nicht so sehen, aber wir wollen einfach jetzt nur mal sagen, was laut den Guidelines, was den Richtlinien sagen, das sind so Warnsignale, wenn eine Person das hat, gehört das ärztlich abgeklärt. Mhm. Das wurde jetzt nur
und
kurz
erklärt. Und beim Gewichtsverlust, das ist nicht einfach nur, dass man jetzt 2 Kilo abnimmt, sondern da sagt man wirklich, das geht so bis zu 10% vom Körpergewicht, was man ursprünglich gehabt hat. Plus, das ist eine ungewollte Gewichtsabnahme. Also der tut nichts dafür, der macht keine Bewegung mehr.
Der macht sein Leben so, wie er es jetzt immer gemacht hat.
Ja. Der isst gleich, also der will nicht abnehmen, der tut auch nichts dafür und verliert aber plötzlich richtig viel Gewicht. Ja. Einfach so.
Genau.
Man merkt es eh, dann schauen die ein bisschen schlechter aus. Ja? Und um das geht es. Also nicht um die normale Gewichtsabnahme und nicht, dass man einmal 2 Kilo mehr oder weniger hat.
Genau. Das zweite ist diese anhaltende Müdigkeit, auch Fatigue genannt. Das ist einfach diese extreme Erschöpfung, obwohl man ausreichend sich erholt, ausreichend Schlaf hat. Hat man das Gefühl, ich kann die ganze Zeit schlafen und ich habe zu wenig Schlaf. Also das ist, wenn man aufsteht nach 8 Stunden, das habe ich durch meine Endometriose zum Beispiel eine Phase gehabt, da bin ich aufgestanden nach 8 Stunden, ich habe gedacht, mir hat der Zug mitgenommen und ich habe eine halbe Stunde geschlafen. Also so fühlt sich das an.
Ja.
Ich habe trotzdem jetzt da kein Krebs, so viel ich halt weiß. Aber das ist eine Phase. Aber eben, das kann eine andere Auswirkung haben und eine andere Situation.
Bei Long-Covid haben das die Leute zum Beispiel auch oder auch Post-Chemo. Also Leute, die auch schon eine Chemo gehabt haben, haben oft das auch dieses Fatigue-Syndrom. Das ist einfach eine massive Erschöpfung und ich habe mal einen längeren Zeitraum. Also nicht, dass man sagt, ich habe das jetzt einmal, ist ja wurscht, zwei, drei Wochen auch. Weißt du, was ich meine? Kann ja auch sein, dass es gerade stressig ist, aber ist ja wurscht. Es gibt ja oft mehrere Faktoren, aber das geht dann wirklich anhaltend so. Mhm. Und man kann sich oft auch gar nicht erklären, warum das dann so ist, weil meistens hat man ja, oder weiß man ja, was die Ursache sein könnte.
Ja.
Genau, dann natürlich Veränderungen an der Haut, an der Schleimhaut, vergrößerte Lymphknoten, das können natürlich alles so Hinweise sein, aber nicht unbedingt nur für Krebs. Also wir sagen jetzt ein bisschen allgemein, aber vergrößerte Lymphknoten kann natürlich auf andere Sachen hinweisen.
Genau.
Ja, Blutungen, unklare Blutungen sowieso auch oder auch Veränderungen bei der Harnstuhlausscheidung. Vor allem, wenn da irgendwo Blut vielleicht auch dabei ist, das gehört einfach abgeklärt.
Richtig.
Vielleicht hat man auch nur Hämorrhoide. Man muss ja nicht gleich Darmkrebs haben. Nein. Es kann einfach sein, entweder eine Analvenenthrombose, die vielleicht aufgeht, oder eine Hämorrhoide einfach.
Genau. Oder was einem nicht bewusst war. Wenn man einen blutigen Husten hat, kann genauso ein Gefäß aufgegangen sein und das ist Hustenab.
Ja, also da gibt es immer unterschiedliche Sachen. Wenn aber sowas auftritt, ist es sicher gut, wenn man es abklären lässt.
Ja,
definitiv. Nicht so wie wir, der Herzstolpern haben und dann denken, es wird wohl hoffentlich vergehen.
Irgendwann wird es gewinnen.
Ja, seid besser, lasst es anschauen.
Genau.
Und was wir auch noch gelernt haben in der Pflegeschule, ist einmal Appetitlosigkeit.
Mhm.
Kommt auch bei vielen vor, plus diese Abneigung gegen Fleisch. Das haben wir auch gehabt, dass bei gewissen Krebs, kannst du an das erinnern, Krebserkrankungen, die Leute plötzlich diesen Fleischgeschmack nicht mehr mögen.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, das war bei den Magenkarzinom-Geschichten?
Weiß ich nicht mehr.
Ja,
ist schon zu lange her.
Kann man vorstellen, aber
ich kann mir es jetzt
erinnern. Ja, dass manche dann so auf einmal so eine massive Abneigung im Fleisch haben.
Mhm.
Genau. Plus, willst du dazu noch was sagen? Was bestimmt so Symptome?
Nein.
Ihr Fatigue, glaube ich, schlag mir da ein. Schaut so verschlafen. Hallo.
Nein, ich hab jetzt gedacht, was,
wo bin ich?
Was für einen Satz machst du jetzt weiter?
Welchen Satz mache ich jetzt?
Ja.
Nein, ich habe mir gedacht, was ich sonst noch ansprechen wollte. Was ich richtig spannend finde, ist, dass auf Tiere, also das haben mir auch Patienten erzählt, dass auf die Tiere das gemerkt haben, bevor man es selber merkt.
Mhm.
Also die haben jetzt von den Kardinalsymptomen vielleicht schon irgendwie was gehabt, so Erschöpfung, aber hätten jetzt nicht gedacht, dass das was Gräberes ist. Und eine Patientin, die hat Brustkrebs gehabt und mit der habe ich dann darüber gesprochen und sie hat gesagt, es war so arg. Sie ist nur zum Arzt gegangen, weil sie gemerkt hat, es stimmt was nicht, weil ihre Kotzen verhalten sie ihr gegenüber anders. Mhm. Und das hat sie im ersten Moment echt komisch angehört. Aber sie hat dann gesagt, das sind eigentlich total die Schmusekatzen. Und die liegen immer bei ihr, wenn sie am Abend auf der Couch liegt und Fernsehen schaut, die Katzen liegen neben ihr. Und dann war es auf einmal so, dass die Katzen nicht mehr zu ihr zugegangen sind.
Ja.
Die sind irgendwo gesessen, so beim Couchtisch oder ein bisschen so weiter weg und haben ihre Augen geschaut. Ganz komisch. Aber sind nicht zugekommen und sie jetzt gerufen. Und sie hat zwar streichen können, aber die haben sie nicht mehr zugelegt.
Ja.
Und sie hat sich die ganze Zeit gedacht, was haben die? Irgendwas stimmt nicht. Und dann hat sie das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt mit ihrer nicht.
Mhm.
Und sie war dann beim Arzt und dann war es wirklich so, dass man einen Knoten in der Brust gefunden hat.
Ja, also Tiere können schon sehr feinfühlig sein. Und es gibt auch so Situationen, oder wenn du jemanden anschaust als Patienten und sagst, da passt was nicht.
Mm.
Du kannst das nicht definieren, nein. Es ist nirgends begreifbar, aber du weißt, hoppala, da passt irgendwas nicht.
Ja.
Oder der gefällt mir nicht, der taugt mir nicht, aber es gibt nichts Greifbares.
Man kann auf das gar nicht so sagen, was es genau ist.
Nein, und irgendwann später hörst du dann so, passt, da hat was gearbeitet drinnen.
Ja.
Also diese Kardinalsymptome sind sehr, sehr häufig eben bei Krebs eben vorhanden. Manche treten mehrere auf einmal. Also es muss jetzt nicht sagen, dass man muss jetzt nicht alle auf einmal haben, das ist nett, aber es gibt dann
eben. Man hat ja auch nicht immer Blutungen oder Hautveränderungen.
Nein.
Und bei meiner Oma war es zum Beispiel so, da weiß ich noch, dass ich sie einmal besucht habe und ich steige aus dem Auto aus und sie ist schon entgegengekommen. Und dann schaue ich sie an und die kann nicht, sie hat ausgeschaut, würde ich jetzt sagen, fast wie immer.
Mhm.
Aber irgendwie vom Bauchgefühl hätte ich gedacht, nein, irgendwas stimmt nicht.
Mhm.
Und da haben wir aber noch nichts gewusst von der Diagnose. Und ich habe das dann nicht weiter verfolgt, irgendwie das Bauchgefühl, weil sie so ganz normal war von dem Verhalten her.
Aber du hast gesagt, sie hat viel abgenommen, oder?
Sie hat da schon abgenommen gehabt, auf das habe ich sie angesprochen. Mhm. Und ich habe damals gedacht, dass das ist wegen dem Opa, weil sie den gepflegt hat daheim. Ja. Und weil der dement war und auch diese Tag-Nacht-Umkehr gehabt hat. Und ich habe mit ihr dann ja ganz lange darüber geredet, ob wir Heimhilfe nehmen, also die Hauskrankenpflege einschalten oder ob sie 14-Stunden-Betreuung haben will. Und sie hat aber immer gesagt, nein, sie möchte das nicht, weil sie ist die Ehefrau. Mm. Also sie hat sich ganz lange eingebildet, sie ist die Ehefrau und sie muss das machen für ihren Mann. Und da war sie noch, weil ich habe halt wirklich gedacht, diese Gewichtsabnahme ist mit dem Stress verbunden, was vielleicht auch natürlich mit einspielt. Kann man jetzt nur sagen, ob da schon der Krebs da war oder nicht. Ja. Oder ob es vielleicht nicht wirklich auch dieser Stress war. Wahrscheinlich beides irgendwie. Aber auf jeden Fall, ja, war das da schon so ein Anzeichen.
Ja.
Und ich habe das mehrmals gehabt, dass so die Leute, die so Krebs gehabt haben, von den Patienten, und ich habe mit denen oft ein bisschen so geredet, wie es denen vorher gegangen ist, oder wie es draufgekommen sind, und da haben einige irgendeine außergewöhnliche Belastung vorher gehabt.
Mhm.
Was vielleicht eine psychische Ausnahmesituation war und vielleicht auch eine körperliche Ausnahmesituation.
Was so quasi wie fast wie so ein Auslöser dann irgendwie ja. Thema ist. Ja?
Genau, mhm. Es kann sein, dass beruflich irgendwas Schlimmes passiert ist oder dass privat irgendwas Schlimmes passiert ist, was sie über einen längeren Zeitraum natürlich gezogen hat.
Ja.
Und zum Beispiel bei einer Patientin, die habe ich dann auf Palliativ gehabt im Praktikum und der hat gesagt, Lisa, ich habe mein Leben lang keine einzige Chick gekracht und ich habe Lungenkrebs.
Ja.
Und sie, dann sage ich, ja, okay, aber wie ist das jetzt so plötzlich auftreten? Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt. Und sie hat gesagt, eigentlich war sie jetzt der Angehörige, weil ihr Gatte ist operiert worden am Herzen und da ist dann irgendwas, hat nicht funktioniert. Und der war ein bisschen so auf der Schippe, ob er überlebt oder nicht und war ganz lang auf Intensiv. Also, ich glaube, fast 2 Monate.
Okay.
Und sie ist jeden Tag, weil die waren schon in Pension zu dem Zeitpunkt, sie ist jeden Tag gekommen und ist jeden Tag auf den Intensivstand gewesen, hat geholfen bei der Pflege, was sie dem waschen und so weiter. Und ist einfach dort gesessen, hat dem was vorgelesen und so. Und irgendwann, so gegen Ende hin, also ihr Gatte, der ist dann immer besser geworden. Und die Ärzte haben mir dann angesprochen und gesagt, sie schaut immer schlechter aus, ob mit ihr alles okay ist. Und sie hat das gar nicht so mitgekriegt. Und mittlerweile war es dann so, dass sie auf Palliativ war und ihr Gatte sich um ihre gekümmert hat.
Ja, Wahnsinn.
Und sie hat eben einen bösartigen Lungenkrebs entwickelt.
Mhm.
Und sie hat dann gesagt, der Arzt von der Intensivstation hat zu ihr auch gesagt, dass er immer wieder Patienten gesehen hat, die so eine außergewöhnliche Belastung gehabt haben, so einen Stress gehabt haben, so eine Ausnahmesituation. Und die haben dann meistens einen ganz bösartigen Krebs. Also er hat das beobachtet. Das ist keine Studie, das ist keine allgemeine Formel, sondern das war seine Beobachtung. Das und ich habe das bei den Patienten dann also auch so miterlebt ein bisschen. Und auch bei meiner Oma war es so, die war über ein Jahr einfach dieser Belastung ausgesetzt. Sie wurde ja keine Hilfe von extern. Und sie war dieser Belastung mit meinem Opa ausgesetzt. Und irgendwann hat ihr Körper schlapp gemacht.
Ja.
Und weil es ist nichts Genetisches. Ja. Irgendwie ist keine Veranlagung da. Ja. Und auch ihre Mutter ist relativ alt geworden. Ich weiß es nicht.
Ich habe einmal, das passt zu der Aussage ganz spannend dazu, ich von einem Patienten, der auch Leber-CA, also Leberkrebs, glaube ich, gehabt hat, gesagt, und der hat, ich weiß nicht mehr, was er für eine Geschichte gehabt hat, aber er hat dann nur gesagt, glaub mir das, da war ja auch Schülerin, und hat gesagt, glaub mir das, das ist so, wie die Trauer meinen Körper auffrisst. Also die Trauer, das Problem, irgendwie so hat das beschrieben.
Von innen auffrisst.
Genau. Ja. Also wie manchmal so der Spiegel der Seele ist, so die Haut oder sonst was, man so manchmal eben so sagt.
Ja, stimmt auch.
Ja, und wie, je nachdem, wie es deiner Seele geht, so spiegelst du das nach außen, Haut und Haare. Also wenn man Stress hat, wir wissen es alle, wie unsere Haare dann reagieren. Aber der hat das eben so gesagt, eben was ihm so seelisch betroffen hat, hat irgendwie so gesagt, das frisst jetzt mein Körper halt so aus irgendwie.
Ja.
Und die Aussage passt dann auch dazu. Also das sind schon, und ich glaube, die Leute merken das. Das ist auch bei meinem Opa, also der dann immer gesagt hat, der, wenn ich zum Arzt gehe, dann komme ich nie mehr wieder zurück.
Okay.
Und der ist nie zum Arzt gegangen. Der hat sich dann seine Hühneraugen alles selber ausoperiert und was auch immer was und hat dann eben eine Entzündung so gehabt, wo wir gesagt haben, jetzt gehst. Und er sagt, nein, weil wenn nicht der Arzt, der schickt mir dann gar noch ins Krankenhaus und dann komme ich nie wieder zurück. Und wir haben dann gesagt, okay, komm Opa, was redest du da für einen Blödsinn, gell?
Ja, ja.
Und vor allem, du kannst ja Blutvergiftung kriegen, wenn du da Entzündung hast und alles, gell?
Ja, ja.
Ja, aber man muss dazu sagen, der Opa hat recht gehabt.
Okay.
Er ist vom Hausarzt ins Krankenhaus und vom Krankenhaus ist er nie wieder zurückgekommen.
Nein.
Aha. Leber-CA ist Diagnose gehabt, hat 4 Wochen bevor er verstorben ist, hat er quasi nur draußen Holz gearbeitet und nichts für uns ersichtlich gehabt.
Ja.
Und es hat so gemacht und er ist nicht mehr zurück. Wir haben es nicht mehr geschafft, alles so zu organisieren, dass er zurückgekommen ist.
Ja.
Und das ist schon, und ich glaube, dass die
Menschen, Leute spüren das schon ein bisschen.
Die spüren das und wenn sie spüren jetzt nicht, dass sie so, boah, ich hab den und den Krebs, aber
nein.
Ich glaub,
Schmerzen.
Dass, ja, und sie merken, dass sie was
verändert im Körper.
Also ich glaube, dieser
aber das Problem ist halt, dass das vielleicht nicht immer gleich ist. Weißt du, dann hast du zwischendurch wieder bessere Tage.
Ja.
Und dann denkst du, aha, jetzt wird's besser. Geh doch nirgends hin.
Ja.
Und dann kommen wieder schlechtere Tage. Und das geht eine Zeit lang so dahin und die besseren Tage werden immer weniger und die schlechteren Tage werden immer mehr und immer schlechter.
Mhm.
Aber das geht halt eine Zeit lang so, weil es ist ja ein schleichender Prozess.
Ja.
Und man geht halt nicht gleich. Man geht halt nicht gleich. Ja, die Leute haben vielleicht Leute eine Angst.
Nicht.
Und ich glaube, man hat schon so ein bisschen so ein Bauchgefühl, ah, das ist jetzt eventuell irgendwas
so
passt
wie
da gräber
mit
nicht.
Extrasystolen. Wir wissen, dass es nicht gut ist, aber wir gehen.
Das Herz stolpert, das zentrale Organ stolpert.
Und wir denken uns,
ja.
Wird schon wieder vergehen.
Wird
aber
schon weiter schlagen.
Wird definitiv so sein. Also das auf jeden Fall. Und so Tiere, wenn wir das nochmal aufgreifen, spüren sehr vieles. Und ich glaube, dass sie nicht nur eben, wenn bei dir was drinnen ist, so wie wir Urlaub waren, hat es im Carsten zu uns, weil wir mit Delfinen geschwommen sind, in einem Naturschutzgebiet.
So romantisch.
Ja.
Lieb.
Jetzt
macht sie das Mikro auch noch hin. Fast ein Laptop, ein Wasser über den Laptop gerade und jetzt alles, ist das Mikro
heute
dran.
Heute ist alles bei mir nicht sicher.
Unter Wasser.
Ja, und die haben ihm gesagt, seid euch alle sicher, dass ihr nicht schwanger seid? Und ich so, was? Sagt er, ja, ein Delfin spürt die 2 Herzen im Körper und das irritiert ihn und dann kann er nicht damit umgehen. Entweder flüchtet er oder er greift die an. Also anscheinend, also keine guten Sachen. Aber
ja, aber ich spielen ja diese Wellen, oder?
Ja,
diese ganz feinen und Ultraschall und Infrarot.
Die,
oder na, wie sagt man zu den Wellen? Weiß ich nicht.
Ja.
Infrarotwellen sagt man nicht, aber ja. Ultraschallwellen sagt man auch nicht. Aber ich weiß, was du meinst, sie spielen diese ganz feinen Wellen quasi, die vom Herzschlag ausgehen.
Ja, und ich weiß nicht, ob das nicht nur Delfine so haben, sondern eben sehr viele andere Tiere auch. Dieses Feingefühl, weil wenn ich denke jetzt so wie es mir jetzt nicht gut gegangen ist in der letzten Zeit, meine Katze haben Nähe gesucht. Ob es mir jetzt so körperlich oder seelisch ist, die Katzen, die suchen dann eine
Schutz. Die legen sie sofort zu,
wie
eigentlich.
Die legen sie zu, wie oder auch mein Hund, wo wir auch gesagt haben, der hat das gemerkt, wenn es einem nicht gut gegangen ist. Und der hat, wo ich dann gesagt habe zu meinem Partner, gesagt, und ist er wohl brav spazieren gegangen? Sage ich, wie ein Glöckerl. Wie er sowas gemerkt hat, dass er mit mir halt keine Spompernadeln machen soll, weil ich selber körperlich nicht gut beieinander war.
Ja.
Also das glaube ich schon, dass dieses Feingefühl Thema ist und man hört immer wieder mal, oder, dass so Tiere so ausschlaggebend waren, dass man sagt, da passt was nicht. Nicht umsonst gibt es trainierte Tiere, Diabetikerhunde zum Beispiel. Also
ja, die Hunde sowieso, ich glaube, die können bis zu weiß nicht wie viele hunderte Erkrankungen erschnuppern prinzipiell.
Na boah.
Weil einfach der Schweiß zum Beispiel anders riecht.
Ja.
Das kann jetzt ein bisschen so nach Azidose riechen.
Ja,
gerade diese Diabetes-Geschichten und anscheinend auch andere Gerüche, weil die so eine feine Nase haben und das so gut differenzieren können, die riechen, dass wenn da was nicht passt.
Ja.
Und die spielen ja, wenn ein Mensch verstirbt oder kurz vorm Sterben ist.
Ja.
Da verhalten sie sich oft auch anders.
Ja, auch was spannend ist, sind so Epilepsiehunde.
Ja.
Die was das hervorrufen
die
können, diese Aura spüren, also das, auch dieses Energie irgendwas müssen, das müssen wir uns
und
mal
dass
anschauen.
Sie was dass verändert.
Dass sie was verändert und die schlagen dann an und dann wissen die, aha, jetzt muss ich mich hinlegen, weil jetzt kriege ich einen Anfall zum Beispiel, dass ich mir nicht weh tue. Das ist, finde ich, eine recht spannende Geschichte, wie Tiere eigentlich so deinen Alltag unterstützen können.
Ja, total.
Das ist voll spannend.
Ja, so einen kurzen Schwenker, gell, wollten wir machen zum Krebs.
Mhm. Aber unser Organ der Woche fehlt noch.
Genau, und das
habe ich schon angeteasert, dass es die Lymphknoten sind.
Wir haben uns gedacht, das passt irgendwie zum Krebs dazu.
Ja, weil eben Lymphknoten verändert sein können, wenn man an Krebs erkrankt ist. Fangen wir aber mal an, was sind denn unsere Lymphknoten? Unsere Lymphknoten sind so kleine, bohnenförmige Organe in unserem lymphatischen System. Das ist ein Teil von unserem Immunsystem, gehört dazu. Und diese filtern eben die Lymphe, also die Gewebsflüssigkeit und helfen Fremdstoffe, Krankheitserreger, Viren, Bakterien, Krebszellen quasi abzuwehren von unserem Körper. So ganz banal gesagt, das sind wie so die Schiedsrichter oder die Verteidiger beim Fußball für die Männer. Gut, Lisa, das war jetzt nicht schlecht. Also, wo in unserem Körper haben wir überall Lymphknoten? Im Halsbereich, Achsel, Leiste, Bauch- und Brustbereich.
Ja, man merkt es eh, wenn man verkühlt ist, dass auf dem Halsbereich angeschwollen sind.
Genau.
Das spürt man, glaube ich, am ehesten. Bloß, also was natürlich für uns in der Ausbildung ein Begriff war, sind die Wächterlymphknoten.
Ja.
Das ist beim Brustkrebs zum Beispiel, das ist der erste Lymphknoten quasi neben der Brust.
Brust, ja.
Also wenn man oft schauen will, ob vielleicht schon Metastasen oder so sind, dann nimmt man, also man punktiert auch diesen Wächterlymphknoten und schaut, ob da schon Krebszellen zu finden sind.
Mhm.
Weil dann weiß man, ist die Chance hoch, wenn dort schon Krebszellen zu finden sind, dass das schon weitergegangen ist quasi.
Mhm.
Weil durch dieses lymphatische System könnten das schon weitergeschwemmt worden sein.
Ja.
Das ist wie, wenn man jetzt da irgendwas im Blut hat natürlich, dann verteilt sich das auch im Körper und so ähnlich wäre es auch über die Lymphe.
Ja.
Und darum sind auch diese Lymphknoten immer interessant. Generell, also bei jeder Krebsart schaut man immer, ob in der Nähe Lymphknoten ist und den punktiert man meistens oder nimmt ihn aus.
Genau, und es ist meistens, wenn sie anschwellen, bringe ich es fast nicht mehr raus, ist eben eine Autoimmunerkrankung, eine Krebserkrankung oder eben irgendeine Infektion wie eine Mandelentzündung oder sonst irgendwas, wo einfach sagt, hoppala, da passt in unserem System irgendwas nicht und wir haben irgendwas nicht abwehren können und deswegen ist es größer geworden.
Genau.
Aber so den Fun Fact von den Lymphknoten
anhören. Bitte.
Der menschliche Körper hat ca. 600 Lymphknoten.
Was?
Ja, aber die meisten sind für uns nicht erfassbar oder spürbar, weil sie meistens im Bauchraum tief drinnen sind und somit für uns quasi keine Relevanz haben. Aber 600 waren viel.
Finde ich auch viel. Und da habe ich zufällig jetzt vor kurzem gelesen, dass eben nach Bauchoperationen das lymphatische System ein bisschen gestört sein kann.
Ich sehe es, wenn man so viel in
Weil so jetzt bei den Kaiserschnitt, weißt du, wenn man das ein bisschen angeschaut, auf was ich noch vielleicht achten sollte oder auch im Training und so weiter. Und da gibt es anscheinend eigene, ja nicht ja, so Art wie Lymphmassagen, weißt du, für den Bauchraum, weil man sagt, okay, wer weiß, wie die Verwachsungen so sind und nach einer Bauch-OP kann das Sinn machen.
Ja.
Genau.
Das auf jeden Fall. Also das war das Organ der Woche.
Spannend.
Mhm.
Ob ich heute Sprüchel kann?
Willst du
jetzt ist wieder soweit.
Willst du anfangen?
In diesem Sinne. Komm, bist bereit, jetzt sag sie nichts. Rein mit.
Ja, Entschuldigung. Nochmal.
In diesem Sinne.
Bleibt gesund und wir hören uns.